Es ist Montag, der 11. April.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich freue mich sehr, dass er wieder bei uns zu Gast ist. Er ist Autor, er ist Kreativer, er ist Podcaster, er ist, was ist er? Ein Connoisseur, er ist der Wolfram Siebeck der Generation. Ach, was weiß ich. Er ist aber vor allen Dingen der Mann, der die Mutter von Thomas Schmidt zur goldenen Rouladenkönigin gemacht hat. Und Schande über das Spirituosengewerk gebracht hatte mit seinem fürchterlichen Rat, Limoncello in den herrlichen Negroni zu kippen. Ich weiß nicht, was den Mann geritten hat, aber er wird es mir möglicherweise heute erklären. Ich grüße ganz herzlich Anthony Bourdain 3.0, Jakob Lund.
Hallo, guten Morgen, Micky. Schön, dass ich dein Gast sein darf. Natürlich hast du mich jetzt schon wieder bis aus Blut oder wie ich als Connoisseur bis aus Messer provoziert. Und deswegen muss ich direkt zu meiner Ehrenrettung einschreiten.
Ja.
Der Lund-Groni ist ja meine Erfindung. Es ist ja ein Negroni mit 3cl Limoncello drauf.
Ja.
Und das ist ein köstliches Getränk. Und da merkt man einfach, dass du ein Kretin bist, der ja sowieso am liebsten Bier trinkt und der sich deswegen über alle Getränke, die darüber hinausgehen, gar nicht äußern sollte. Es ist ein köstliches Getränk. Und ich kann nur jedem Zuhörer und jeder Zuhörerin es empfehlen, doch beim nächsten Barbesuch mal einen Negroni zu bestellen, dazu ein Gläschen Limoncello.
Mit einem CL.
Limoncello,
mit
dann kippt man CL. Sich den da rein.
Ja, ja.
Und das ist ein fabelhaftes Erlebnis. Und zu Recht steht dieses Spezialrezept vom Negroni inzwischen offiziell auf Wikipedia, worauf ich, wie du merkst, sehr stolz bin. Guten Morgen.
Ja, da stehen ja auch insgesamt ja auch wirklich nur die vernünftigsten Sachen. Da steht ja auch bis zum heutigen Tag, dass ich mit der Frau von Olli Haas war. Verheiratet bin. Aber das nur am Rande. Wir bleiben noch im Bereich der gastronomischen Empfehlung, bevor wir richtig einsteigen.
Ja.
Es gab ein herrliches Interview mit Andrea Berg und ihrem Mann und Manager Uli Färber in der Bild am Sonntag. Oh, Triggerwarnung, er hat Bild gesagt. Naja, und zwar in diesem Doppelinterview sprechen sie Uli Färber auch darauf an, Herr Färber, Sie würden Andrea doch auch mit 5 Kilo mehr oder weniger lieben, oder? Uli Färber, natürlich, Andrea Berg, Doppelpunkt, aber zu viele dürfen es auch nicht werden. Du hast auch schon mal gesagt, ich hätte 2 Kilos zu viel. Färber, das war beruflich bedingt. Privat ist jedes Gramm in Ordnung.
Also wirklich,
das schickt ihm unser gemeinsamer Freund Klaas-Hofer Umlauf mit der Unterschrift That's Amore.
Ja, der liebt sowas genau wie wir.
Ja.
Völlig zu Recht. Also man muss da jetzt wirklich sagen, Boomer-Interview und Boomer.
Ja.
Das ist ja wirklich fantastisch. Da ist ja alles falsch dran. Muss man ja, weiß man ja gar nicht, wo man anfangen soll. Also
richtig.
Ich hoffe, dieser Leckerbissen ist schon längst bei Twitter und allen ist naturgemäß die Birne explodiert. Also das ist ja wirklich herrlich.
Aber solche Gespräche führe ich mit Niki hier zu Hause auch. Also jeder weiß, sie hat zwar den Body Mass Index von einer Salzstange, trotzdem ernährt sie sich wie eine Dreijährige auf LSD. Und da sage ich ihr, also ich habe nicht selten schon die Haribo-Tüte aus der Hand geschlagen und habe gesagt, Niki, das lässt du jetzt mal sein. Da sagt sie, aber du liebst mich doch. Und da habe ich gesagt, ja, sicher, aber die 2 Kilo, privat ist mir egal, aber fürs Podcasten wirst du langsam zu schwer. Naja, alles Gute.
Ist das nicht wahnsinnig charmant? Also privat ist das wirklich okay, aber beruflich, wie soll denn Andrea Berg so jemals wieder bei Giovanni Zarella auftreten, wenn auch nur 2 Kilo zu viel sind? Die ganze Karriere von Andrea Berg ist ja bekanntermaßen auf das Äußere ausgelegt.
Die Schlagzeile des Tages.
Hochrechnungen sind sich einig, Macron und Le Pen gehen in Stichwahl um Präsidentschaft, das berichtet NTV. Einigermaßen deutlich siegt Amtsinhaber Emmanuel Macron, ersten Hochrechnungen zufolge in der ersten Runde der französischen Präsidentschaftswahl. Auf Platz 2 landet Marine Le Pen, die zusammen mit Macron in die Stichwahl am 24. April einzieht. Ja, es war im Vorwege schon berichtet worden, dass es relativ knapp werden soll, ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Es waren ja auch nicht nur die beiden dabei. Es gab ja auch noch ein paar andere, die sich beworben haben um das Präsidentenamt, zum Beispiel der Linkspopulist Jean-Luc Mélenchon. Der hat so rund 20% der Stimmen geholt, ist damit auf Platz 3. Das ist ja ziemlich ordentlich. Der rechtsextreme Publizist Éric Zemmour, der im Vorwege ja auch, über den wurde ja auch extrem berichtet, weil gegen den ja, Marine Le Pen so eine Art Katrin Göring-Eckardt gewesen ist, der hat dann tatsächlich doch deutlich abgeschlagen gelegen mit nur so, sagen wir mal, rund 8%. Also es ist jetzt die Vollkatastrophe noch nicht eingetreten, aber dann nun doch das, was man erwartet hatte. Und jetzt ist Macron, liegt so bei knapp 30% und Marine Le Pen so bei rund 24, so um den Dreh herum. Und das wird jetzt natürlich am 24. April wird es spannend. Also ich bin ja für mehr Frauen in Führungspositionen, aber so weit muss man ja jetzt, also als Ideologe auch nicht unbedingt gehen, dass man das jetzt unterstützt.
Nee, also das kann man vielleicht mal so ganz grob zusammenfassen, das wäre jetzt der falscheste Zeitpunkt aller Zeiten für Marine Le Pen. Also niemals würde man sie sich in einer Machtposition oder als Präsidentin wünschen, aber jetzt gerade umso weniger. Sie ist ja bekanntermaßen per Du mit Putin und größerer Fan als Gerd Schröder. Und das wäre, glaube ich, gerade für Europa ein fatales Zeichen, wenn sie da an die Macht kommt. Und irgendwo habe ich auch nochmal die interessante Fragestellung gelesen, wahrscheinlich auf Twitter. Was sagt das eigentlich über Frankreich aus, sie gerade jetzt zu wählen? Sind das dann im Grunde Sympathisanten dieses von Russland angeführten Krieges? Oder wie hat man das zu deuten in diesen Zeiten?
Die Wahrheit ist eine etwas andere, so wie ich das wahrgenommen habe. Und zwar ist es relativ simpel. Und zwar interessiert die Franzosen der Krieg in der Ukraine deutlich weniger als uns hier in Deutschland. Also am Anfang konnte Macron noch so ein bisschen als Leader glänzen und als starker Führer Europas. Aber es hat sich doch wieder viel mehr auf das Innenpolitische konzentriert. Auf das Thema Kaufkraft, auf das Thema Inflation, auf das Thema soziale Ungerechtigkeit. Und da kann natürlich Marine Le Pen punkten, die mit völlig absurden Steuergeschenken punkten will, die den in Anführungsstrichen kleinen Mann stärker in den Fokus rückt, und das verfängt dann halt dann doch bei einigen. Das, was du gerade gesagt hast, ist natürlich komplett richtig. Also ich war schon, muss ich zugeben, ziemlich aufgeregt heute und werde es auch am 24. April sein, denn da, und das, man droht immer gleich so zu klingen wie Martin Schulz, aber es geht hier wirklich um die Zukunft Europas. Wenn wir Macron in Anführungsstrichen verlieren, dann fehlt der stärkste Bündnispartner, speziell jetzt, da die Engländer nicht mehr dabei sind, und dann bricht Europa, bricht die EU möglicherweise auseinander. Und wenn wir uns dieses Szenario, und zwar nicht als Apokalyptiker, sondern als Realisten, wenn wir uns dieses Szenario mal vorstellen, ja, du hast dann Marine Le Pen, die wird französische Präsidentin, wendet sich von der EU ab und von der NATO bis zu einem ordentlichen Grad. Und dann ist 2024 auch noch Trump Präsident. Da kannst du im Grunde genommen mit dieser Perspektive sagen, da kann Putin jetzt theoretisch so eine Art Waffenstillstand verkünden, lehnt sich zurück, wartet ab und sagt, weißt du was, Kinders, dann hole ich mir ab 2024 einfach alles, denn die Amis werden Europa nicht mehr schützen, Trump ist es egal, und Europa in sich ist mit den ganzen Orbans, Le Pens und auch Morawieckis so gespalten, dass es da auch keinen wirklichen Halt mehr gibt. Und ich muss mit diesem Szenario im Blick, möchte ich mal sagen, ich beneide Luke Mockridge wirklich nicht um vieles, aber diese kanadische Staatsbürgerschaft, ja, das ist an dieser Stelle vielleicht dann doch ganz attraktiv, weil man sich wirklich überlegt, was mache ich denn dann? Wo soll ich denn dann hin?
Ne? Ja, in welches Land wird sich denn ziehen, Micky?
Ja, auf jeden Fall weit weg. Ne? Also, tja, ich weiß es auch nicht, wirklich, du würdest gut, nach Frankreich kannst du dann auch abhaken als Connoisseur.
Nee, das bringt mir dann auch nicht viel.
Bringt dir auch nicht mehr viel, ne? Da muss man mal gucken irgendwie, keine Ahnung. Im Zweifel immer Norwegen.
Ja, oder Südafrika, da hat es mir auch immer gut gefallen.
Ja, ist auch politisch natürlich super. Ne?
Stimmt, auch schwierig. Naja, wir haben ein bisschen Zeit, haben wir noch zum Überlegen. Ne?
Ja, aber das, was wir in Europa beobachten, das ist halt etwas, was in gewisser Hinsicht auch auf Deutschland zukommen wird, perspektivisch, wenn du dir die Banlieues anguckst, die Außenringe, die halt immer weiter vernachlässigt werden. Und das ist es halt eben, ne? Also sagen wir, je dicker die geografischen Ränder, desto stärker natürlich auch die politischen. Und das ist etwas, darauf muss man auch in Deutschland schauen. Und vielleicht hat man in Berlin noch ansatzweise so einen Geschmack dessen, was das bedeutet. Aber selbst mit Frankreich ist das nicht zu vergleichen.
Und wenn wir jetzt drauf schauen, der Krieg geht ja jetzt schon ein paar Wochen. Wir sehen, was der Krieg Krieg jetzt auch, obwohl wir das Gas noch nehmen, in Deutschland mit der Wirtschaft macht. Die Gurke 30% teurer, von Benzin gar nicht erst zu sprechen.
Mario Barth fährt schon Bahn, ne?
Exakt, ja, das ist wirklich schlimm. Also das ist aber auch nochmal eine Entwicklung, die mir Sorge macht, gerade wenn es wirtschaftlich immer schlechter zu werden droht, dann wird es ja gerade für die Rechten, ist das ja immer das beste politische Wetter und Klima. Und wenn du jetzt erzählst, dass in Frankreich Le Pen vor allen Dingen davon lebt, von ihren wirtschaftlichen Versprechen, dann ist das vielleicht auch nochmal eine traurige Perspektive für Europa, was dann die wirtschaftlichen Folgen des Krieges hier politisch dann noch für Folgen mit sich ziehen in den nächsten 10 Jahren. Ne?
Blattgold.
Ukraine-Krieg. Unionspolitiker fordern Scholz zu Kiew-Reise auf. Immer mehr westliche Politikerinnen und Politiker machen sich vor Ort ein Bild von der Lage in der Ukraine. Nur Kanzler Scholz bisher nicht. Das sorgt für Unmut. So berichtet das Handelsblatt. Ja, es gibt ja nicht nur den ukrainischen Botschafter Andriy Melnyk, der von einem starken Signal spricht. Sollte denn Olaf Scholz nach Kiew reisen? Nein, auch Politiker von CDU und CSU sehen Scholz in der Pflicht. Das ist jetzt natürlich nicht weiter überraschend, ne, dass zum Beispiel der Unionsobmann im Auswärtigen Ausschuss des Bundestages, Roderich Kiesewetter, sagt, Deutschland sollte seine so wichtige Scharnierfunktion in Europa ausfüllen und bei der Unterstützung der Ukraine vorangehen. Also halt eben auch dadurch, dass man ein Zeichen setzt. Boris Johnson ist ja auch gerade da gewesen, was für mich in erster Linie ein Zeichen dafür ist, dass es, was die Bedrohungslage angeht, in Kiew jetzt offensichtlich gerade nicht so extrem ist, dass der sich dahin traut und sagt, ich mache jetzt mal die ganzen Partyaffären in Downing Street Number 10 vergessen und gebe jetzt hier mal den Leader. Nur die Frage, die man ja auch stellen muss, wenn Olaf Scholz dort hinführe, was ein starkes Zeichen wäre, ein tolles Symbol, und oft ist es ja kaum mehr als das, gerade in Deutschland. Was soll er denn Selenskyj sagen, wenn er da hinkommt? Also eine Packung Katzenzungen dabei und Rotkäppchensekt und sagt, ja, und Selenskyj sagt, ganz ehrlich, mein Freund, mir wäre es lieber gewesen, es wären Waffen gekommen anstatt deiner, denn das ist ja genau das, was derzeit immer noch fehlt, von diesem Embargo-Light jetzt mal völlig abgesehen.
Ja, das ist auch der Punkt, über den ich mir Gedanken mache. Also ich glaube, wir reden in dieser Folge heute noch viel über Symbolpolitik, ja, und wann die vielleicht wichtig ist und wann nicht. Ich glaube schon, dass Olaf Scholz weiß, was in der Ukraine los ist, auch ohne dorthin zu fahren.
Absolut,
ich
klar.
Ich muss sagen, auch obwohl ich natürlich wenig Sympathien für Boris Johnson habe, die Bilder von seinem Besuch, die haben mich schon beeindruckt. Das war irgendwie schon starke Bilder, das war ein gutes Zeichen. Er ist ja mit Selenskyj wirklich durch Kiew gelaufen. Sie haben mit Bürgern gesprochen und Bürgerinnen. Und das war ein Boris Johnson, der auch gezeigt hat, ich nehme die Gefahr hier in Kauf, und der irgendwo auch gezeigt hat, wir stehen zu euch und das auch genauso gesagt hat. Das war schon ein gutes Zeichen und das hat mir gut gefallen.
Ja, und Bilder, die natürlich auch in die Welt getragen werden, im Sinne von, seht her, Europa, Schrägstrich, Europa und Großbritannien hat euch nicht vergessen, denn der größte Partner, die größte Hilfe für Putin ist natürlich unsere wachsende Gleichgültigkeit. Das darf man auch nicht vergessen.
Und ich habe mich schon beim Gedanken erwischt, dass mir das gut gefallen hätte, wenn das Olaf Scholz gewesen wäre, wenn er der Erste gewesen wäre nach Kriegsanbruch. Auf der anderen Seite habe ich irgendwie, vielleicht bin ich da Optimist, noch die Hoffnung, dass hinter dieser deutschen Politik aktuell so wenige Waffen zu liefern und nicht so richtig den Schritt Richtung Ukraine zu machen und auch sich an Embargos nicht im vollen Umfang zu beteiligen, dass da irgendein Sinn hintersteckt, den wir vielleicht heute noch nicht sehen, aber aus der Retrospektive erkennen werden. Das ist ein bisschen meine Hoffnung, weil so richtig fehlt mir inzwischen das Verständnis, und da braucht es nicht erst die Bilder aus Butscha und anderen Orten, sondern es ist auch völlig klar, man muss hier was tun, und so richtig passiert das nicht, und das bleibt mir ein großes Rätsel.
Ja, der Eindruck deckt sich mit meinem, allein ich fürchte, dahinter steckt kein wirklich großer Plan, sondern die Hoffnung, dass die Dinge sich nach Möglichkeit von alleine erledigen werden und das, was man bereit ist zu geben, also die berühmten 5000 Helme, ein paar, Klammer auf, veraltete, Klammer zu, Waffensysteme und immer noch das, was fehlt, dass das reicht, plus halt eben dieses Embargo. Und wenn wir uns nochmal an die Wucht der Worte erinnern, 27. Februar, Zeitenwende, dann ist das, was ich gerade sehe, ja so eine Zeitenwende, so dass man jetzt schon langsam wieder davon zurücktritt und sagt, naja, vielleicht geht es ja auch mit weniger. Und ich ich will jetzt nicht die ganz große Keule auspacken mit Schande und Schämen und peinlich, aber es ist halt bis jetzt relativ dürftig. Ich bin auch langsam der Ansicht, dass Scholz mittlerweile lieber mit Putin telefoniert als mit Zelensky, weil von Putin wird er wenigstens nicht angeschrien. Zelensky, wenn du da ans Telefon gehst, der sagt natürlich sofort, sag mal, Alter, was ist los? Ja. Wo sind die Waffen? Was ist mit dem Embargo? Wann helft ihr uns? Ich glaube, da sind die Gespräche mit Putin wahrscheinlich entspannter, zumal er dann gar nicht großartig reden muss, weil Putin vermutlich erstmal 3 Stunden vor sich hin monologisiert und du in der Zeit dir einen Kaffee machen kannst, so wie Klaas, wenn er mit euch podcastet. Also das ist schon alles so, ja, es ist wirklich dürftig. Und klar, du hast recht, Boris Johnson ist jetzt am Wochenende so etwas wie die Führungsfigur. Er hat symbolisch gut gehandelt und das ist ja für viele auch, was wir gerade erleben, auf vielen Arten und Weisen auch hochgradig anspruchsvoll. Ich habe es ja gesagt, Boris Johnson reist nach Kiew, Tessa Ganserer stimmt gegen die Impfpflicht, Toni Hofreiter betet Waffenmodelle runter wie das Kamasutra, Karl Lauterbach wird zum Lockerungsminister, Katar, Befreitung vom Schurkenstaat. Also das ist wirklich, das sind so Weltbildimplosionen, die du gerade hast. Das ist so Ambiguitätstoleranz am Limit. Damit muss man erstmal klarkommen, was sich da gerade alles shiftet und wendet. Da kommst du ja gar nicht mehr hinterher. Also ich zumindest nicht. Krieg langsam wirklich Probleme damit.
Der Vollständigkeit halber muss man aber sagen, dass vor Boris Johnson auch Ursula von der Leyen als EU-Ratspräsidentin dort war.
Ja.
Also die Reihenfolge war da doch stimmig dann, ne? Also zumindest von der EU war jemand da, wenn schon Scholz sich nicht blicken lässt.
Bitte empören Sie sich jetzt.
Anne Spiegel, hochemotional, ich möchte mich entschuldigen. Da sei natürlich schon die ersten, man kann sich nicht entschuldigen, man kann nur um Entschuldigung bitten. Das möchte ich auch der Berliner Morgenpost sagen. Wobei, wie Anne Spiegel, also die Bundesfamilienministerin, wie sie sich ausgedrückt hat, das konnte man ja bei Phoenix hören.
Es ist auch zutreffend, dass ich meinen Urlaub unterbrochen habe, um für einen Tag zurück ins Ahrtal zu kommen. Jetzt überlege ich gerade noch, ob ich irgendwas... Jetzt muss ich es noch irgendwie abbinden. Ich möchte mich für die Fehler ausdrücklich entschuldigen. Danke.
Ja, danke. Da hätte man der Familienministerin, das ist sie ja noch, vielleicht sagen sollen, dass es sich dabei um eine Live-Übertragung handelt.
Ja.
Und das ist natürlich...
Da wird selten geschnitten.
Ja, da wird... Das ist richtig. Also das ist der unglückliche, zwischenzeitliche Schlusspunkt einer alles in allem sehr, sehr unglücklichen Performance, die mit der Flut im Ahrtal begonnen hatte, die sie als damals noch Umweltministerin von Rheinland-Pfalz begleitet hat für eine Weile. Dann ist sie allerdings für 4 Wochen in den Familienurlaub geflogen. Und weil das halt eben ruchbar wurde, ist sie vor die Presse getreten und hat um Entschuldigung gebeten, wie wir gerade gehört haben, nahm halt eben an, das Ganze wird aber jetzt nochmal entsprechend geschnitten. Und man sah ihr dann live dabei zu, wie sie dann das Statement abgab und dann aber halt eben auch sagte, das müssen wir jetzt irgendwie abbinden. Und das erinnert natürlich ganz unangenehm an ihre Zeit als Umweltministerin in Rheinland-Pfalz, in der sie die eigenen Versäumnisse ja auch schon intern so versucht hatte zu verkaufen, dass sie sagte, wir müssen es nach außen hin auf jeden Fall so verkaufen, dass wir alles getan haben, um immer Herr der oder Frau der Lage zu sein und jetzt bitte noch gendern. Und jetzt das ist natürlich einfach, es sieht alles in allem wirklich beschissen aus, auch wenn man zur Kenntnis nehmen muss, dass die Gründe für diesen 4-wöchigen Familienurlaub kurz nach der Flut im Ahrtal unter anderem die gewesen sind, dass 2019 ihr Mann einen Schlaganfall gehabt habe und dass die ganze Familie nicht nur wegen Corona unglaublich unter Stress gestanden hat und dass auch die Kinder ganz klar mit Spuren versehen haben. Das möchte ich an dieser Stelle nur erwähnt haben, denn das ist natürlich absolut glaubwürdig, auch wenn solch intime, private Details ins Felde geführt werden, um Schlimmeres zu verhindern? Fragezeichen.
Naja, irgendwie, es berührt mich schon, muss ich sagen. Ne? Also wir haben es ja hier offenbar erstmal mit einem Menschen zu tun, der sich in einer Situation wiedergefunden hat, einmal dieser schrecklichen Katastrophe im Ahrtal und auf der anderen Seite der Frage, wie kann ich denn auch meiner Familie gerecht werden? Also wie werde ich dem Job, als Ministerin und dem Job als Teil einer Familie gerecht, unter dem Vorzeichen, dass der Mann wohl irgendwie dringend urlaubsbedürftig war.
Ja.
4 Kinder sowieso sind, gerade in Corona-Zeiten. Und an dieser Aufgabe ist sie, muss man ja jetzt konstatieren, irgendwie gescheitert. Sie hat ein unglückliches Bild abgegeben, nicht vor Ort zu sein, sondern in der Provence.
Genau.
Und das hat einen faden Beigeschmack. Ich fühle trotzdem so ein bisschen mit der Frau, weil ich irgendwo hier auch sehe, dass die Wahrscheinlichkeit zu scheitern und hier falsche Entscheidungen zu treffen irgendwie vielleicht groß war, weil ich eben auch das Bedürfnis verstehe, Mensch, jetzt hast du da irgendwie 4 Wochen Urlaub,
ja.
Politikerleben ist hart, dann machst du den halt. Aber jetzt auch mit dieser Pressekonferenz hinten raus muss man sagen, ihr fehlt es einfach ganz gehörig an Medienkompetenz. Also,
ja, total.
Also sie sendet Bilder aus und selbst in der Entschuldigung sendet sie Bilder aus, die einfach sehr tapsig wirken. Und die, ich kann nicht beurteilen, ob sie eine kompetente Politikerin ist, aber so wie sie sich gerade darstellt, gibt sie ein fatales Bild ab. Und ich muss leider sagen, diese Entschuldigung, diese Verholperte, die setzt dieses Bild noch fort, ne?
Klar, absolut. Ja, exakt. Vor allem mit dem Satz, das müssen wir jetzt noch abbinden, was natürlich schon wieder eher so fast kalt und technisch wirkt, wenn es darum geht, eigentlich aufrichtig sich ins Herz schauen zu lassen.
Wobei sie macht keinen kühlen Eindruck.
Nein, sie wirkt sehr angefasst. Das
stimmt. Sie wirkt sehr angefasst und sie wirkt, also tatsächlich würde ich sagen, tut mir leid, aber irgendwie überfordert von der Situation. Sie hat einen ganz trockenen Mund und sie ist angespannt und aufgeregt und sie fühlt sich unwohl in der Situation.
Ja.
Ja, aber irgendwie, weiß nicht, also wenn man jetzt sagt, ich gehe jetzt raus und entschuldige mich, ich muss den Fehler einordnen und gut machen, dann dafür war dieser Auftritt jetzt nicht gut geeignet.
Nein, tatsächlich nicht, speziell wenn auch der Vorwurf im Raum steht, dass das Performative auch immer irgendwie ganz oben angesiedelt ist und das Interesse daran, wie komme ich jetzt rüber, da ist ein Satz wie, jetzt muss ich das noch abbinden, natürlich ausgesprochen unglücklich und nicht nur Friedrich Merz fordert jetzt den Rücktritt, ist ja klar, auch die Opposition will ja irgendwie punkten und will ja auch das eigene Profil schärfen. Da bietet sich so etwas natürlich an. Das größte Ei hat Anne Spiegel aber eigentlich eine Kollegin von den Grünen gelegt, nämlich Grünen-Chefin Mona Neubauer in NRW. Denn als gerade eben Ursula Heinen-Esser, die NRW-Umweltministerin, aus ähnlichen Gründen zurückgetreten ist, sie war auf Mallorca, dann ist sie während der Flut in NRW mal kurz eben zurückgekommen, hat gesagt, da ist ja alles ganz fürchterlich hier und dann ist sie wieder zurück nach Mallorca geflogen, leicht überspitzt. formuliert. Und die ist halt eben zurückgetreten und Mona Neubauer sagte halt eben wortwörtlich auf diesen Fall angesprochen, wenn gefühlt das halbe Kabinett unter mallorquinischer Sonne anstößt, während in der Heimat weite Teile des Landes absaufen, zeugt das von einem desaströsen Amtsverständnis. Mich macht das ehrlich gesagt fassungslos. Dieselbe Fassungslosigkeit müsste dann aber auch für den Fall Anne Spiegel gelten, denn die Fälle sind ja durchaus vergleichbar, mit dem einzigen Unterschied, dass nicht gerade auch Bundestagswahlen sind, sondern nur Wahlen in NRW, weshalb die Kollegin Heinen-Esser dann ja auch von Henrik Wüst dann auch sachte Richtung Ballermann entsorgt wurde. Und da stimme ich dir total zu, was total nachvollziehbar und richtig ist, ist, dass Politiker nach diesem unglaublichen Knochenjob, unter anderem Bundestagswahl, dass die 4 Wochen Urlaub gebrauchen können, das steht völlig außer Frage, das sei ihnen auch gegönnt, aber da ja nun in der Politik speziell halt eben auch ganz viel Symbolik eine Rolle spielt, Haltung, Performance, ist das natürlich wahnsinnig beschissen gelaufen, keine Frage. Aber jetzt mal eine andere Frage. Jakob, wenn man so knietief im Skandal ist, ne, dann wäre mir aber die Provence jetzt auch bedeutend lieber als so was Profanes wie Mallorca. Ne? Also ich möchte ja auch lieber gehasst werden als jemand, der inmitten von Lavendelfeldern mein Wein im La Rochère-Glas schwenkt, als jetzt so zwischen Klinsmann-Trikots in einem Eimer. Das muss man auch sagen. Mallorca ist einfach zu provinziell für Typen wie dich und mich. Du würdest doch auch lieber einen handfesten Skandal irgendwo zwischen Lavendelfeldern haben, ne? Oder in der Toskana und nicht unweit vom Megapark.
Ja, das stimmt. Also du hast recht. Also allein das Label Mallorca ist für einen Skandal direkt hat einen prolligen Beigeschmack. Also ja, ich sehe mich da auch eher im Lavendelfeld. Wobei ich sagen muss, Weine in der Provence, die sind jetzt kein Skandalwert. Von dem bin ich nicht so großer Fan. Da würde ich doch eher zum mallorquinischen Yerbas greifen. Aber doch, du hast recht, den Skandal, den nehme ich dann doch auch lieber in der Provence.
Trinken auf Mallorca, aber sterben in der Provence.
So ist
das
es.
Das ist doch, ne, oder? Ja.
Ganz weit vorne.
heute ist Gesundheitsministerkonferenz, das berichtet nicht nur der Deutschlandfunk, der hat nämlich mit Karl-Josef Laumann, dem Gesundheitsminister von NRW, am Telefon am 8.4. ein Interview zum Thema Impfpflicht gemacht. So, und dann hat Karl-Josef Laumann, der Kordbuchsensaurus, das alte Urvieh, hat dann dem Deutschlandfunk ein Interview gegeben und sprach halt eben auch über die vergurkte Impfpflicht im Bundestag, die Abstimmung. Er sagt, er war für die Impfpflicht, um nicht ungeschützt in den Herbst zu stolpern. Er sagt aber auch, die Ampel sei handlungsunfähig. Und sagte auch, die Isolation von Lauterbach war mit den Gesundheitsministern nicht vernünftig abgestimmt worden. Aber jetzt kommt allerbeste. Originalzitat, ich glaube nicht, dass wir noch zu einer Impfpflicht kommen. Wenn man ein Thema einmal so hoch sterilisiert hat, dass es eine Gewissensentscheidung ist, dann kann man ja nicht drei Wochen später sagen, es ist jetzt keine. Ne? Das ist hochsterilisiert, endlich. Aber es ist ja eigentlich das ist also eine hochsterilisierte Impfung, die er da, also verbal, toll eigentlich. Ne? Die sterile Impfung kommt bei ihm zumindest verbal. Man muss ihn ja einfach lieben, oder? Man muss ihn einfach lieben, Karl-Josef Laumann.
Na, ich habe vor allem vor jeder Reporterin und jedem Reporter Respekt, der ihn aus nächster Nähe interviewt, weil mir fällt immer auf, der hat so einen Knopf am Hemd, der so wirklich auf dem praktisch Zenit seiner Wampe ist und der ist immer so unter Spannung, dass ich wirklich mir Sorgen mache um jeden, der ihm da zu nahe kommt, dass der dem irgendwann so ins Auge abplatzt.
Oh mein Gott.
Also dieser Knopf einem dem Gegenüber sich in die Stirn bohrt oder eben ins Auge. Da muss man sehr, sehr aufpassen.
So ein Hirschhorn-Schrapnell.
Genau, da muss man wirklich, also bitte gerne mal beim nächsten TV-Interview von Laumann auf diesen Knopf achten. Der ist so etwa auf Bauchnabelhöhe. Macht mir größere Sorgen als die Impfpflicht aktuell.
Muss ich da stehen wie Ronsheimer mit Helm, wenn ich demnächst Laumann interviewe?
Im besten Fall. Aber ist das eine Stelle. Erwartung, die wir an unsere Politiker haben können, dass sie mit Fachworten firm sind?
Du, also nachdem ich festgestellt
um das jetzt mal zu überspitzen.
Nachdem ich festgestellt habe, dass Karl-Josef Laumann vor ungefähr 2 Monaten mit einiger Überraschung festgestellt hat, dass Omikron und Corona sich über die Luft überträgt, bin ich, was die Begriffe so Bruno Labbadia-artige Begriffe wie Hochsterilisieren angeht, schon deutlich milder. Fachlich könnte er nochmal so ein bisschen boostern, sag ich mal. Fachlich könnte er boostern.
Der Fachlich Kajo. Mal zur vierten Impfung gehen, ne?
Ja, übrigens an dieser Stelle sei nochmal angemerkt, in Shanghai ist ja immer noch Lockdown für 26 Millionen Menschen, die haben Hausarrest, also sie verfolgen ja wirklich diese Zero-Covid-Strategie und man möchte wirklich nicht mit einer Person dort tauschen. Es gibt fürchterliche Szenen, wie nicht nur der Spiegel berichtet, also trotz Staatszensur gelangen Handyaufnahmen aus Shanghai ins Netz. Sie zeigen totgeprügelte Hunde, zugeschweißte Wohnungstüren und erste Proteste. 26 Millionen Menschen unter Hausarrest. Kinder, die über Wochen von ihren Eltern getrennt sind, die in übergroßen Schutzanzügen Mutterseelen alleine über die Straße laufen und wirklich teilweise dystopische Szenen. Es gibt zum Beispiel ein Video, tatsächlich, wo Staatsbedienstete eine Wohnungstür zuschweißen, aber dann dieses andere Video, wo Menschen auf einen Balkon treten und dann fliegt eine Drohne durch diese riesigen Wohnviertel und die Drohne kommt dann zu den Menschen, die auf dem Balkon stehen und teilweise um Nahrung flehen, sagt die Drohne mit so einer Roboterstimmung, liebe Anwohner, liebe Freunde, bitte folgen Sie im Lockdown strikt den Anordnungen der Stadtverwaltung. Bitte zügeln Sie das Bedürfnis Ihrer Seele nach Freiheit. Öffnen Sie nicht das Fenster. Singen Sie nicht. Ihr Verhalten birgt die Gefahr, Viren zu übertragen. Das ist ja nun wirklich kein Wunder, dass Charlie Brooker keine Lust mehr hat, neue Staffeln von Black Mirror zu produzieren, weil also die Realität hat ja früher die Satire überholt, jetzt mittlerweile rast sie sogar an der Dystopie vorbei. Ich weiß nicht, wie es dir bei all diesen Bildern geht, die uns so links und rechts erreichen. Ich empfinde mittlerweile vor allem nur noch Demut und Dankbarkeit.
Ja. Ja, es fand ich auch eine unglaubliche Meldung, auch so schwer sich das vorzustellen, weil es ja eben auch in dem Fall ganz ungewöhnlicherweise ganz wenig Bilder gibt, dank der chinesischen Zensur und die wenigen Videos, die man sieht, du hast ja eins beschrieben, also da ist man wirklich fassungslos, weil es ja wirklich absurd ist, dass man Leute so praktisch zu Hause einsperrt, luftdicht und verhungern lässt, weil man Angst hat vor einem Virus, das ist ja nochmal die ganze Debatte so absurd auf die Spitze getrieben, also es ist kaum noch zu glauben. Abends. Und das Ganze hat ja irgendwie zu tun mit dieser großen Superwahl, ne? Und der Tatsache, dass man irgendwie so tun möchte, als hätte man in China Corona gänzlich besiegt. Mhm. Das ist ja auch völlig absurd. Ne?
Und das Gegenteil ist der Fall. Also die Neuinfektionen steigen trotzdem. Also wenn es darum geht, ob man nicht bei irgendwelchen Modellen nicht auch mal nach China blicken könnte, sollte man sich immer diese Dinge vor Augen führen. Ja. Und mir ging das dieser Tage eh so. Also ich denke wirklich so, nimm Shanghai, Paris, Tel Aviv, Butscha, Kramatorsk, Kabul, ja sogar Byron Bay, wenn du die Überschwemmungen siehst. Ich frage mich mal, ist uns eigentlich wirklich klar, was für ein unglaubliches Glück wir haben, hier zu leben, in diesem vielleicht sehr langweiligen, aber dann doch im besten Sinne unaufregenden Deutschland? Das denke ich mir gerade so in diesen Tagen, ob man sich wirklich in seinem tiefsten Inneren darüber klar ist, was für ein unglaublicher Segen das ist, in dieses Land hineingeboren zu sein.
Das hat mich überrascht.
Polizeieinsatz in Hanau. Schaffner wirft Mario Barth aus dem Zug. Das berichtet T-Online. Im Zug auf dem Weg nach Frankfurt kam es zu einem Zwischenfall, verursacht von Mario Barth. Der Comedian wurde von der Polizei aus dem Waggon geführt, musste die Strecke mit dem Taxi zurücklegen. Was war passiert? Es kann sein, dass das letzte Video ist, was ihr von mir seht, scherzt Mario Barth in einem fast 45-minütigen Clip, den der Comedian mit seinen Fans auf Facebook teilt. Facebook? Naja, gut. Kurz zuvor war er mit dem Schaffner eines Zuges Richtung Frankfurt aneinander geraten, weil der TV-Star seine Maske wohl nicht richtig trug. Zwischen den beiden kam es zur Diskussion. Der Zugbegleiter rief daraufhin die Polizei. Barth musste den Zug verlassen. Das konnte man in diesem Video dann alles sehen. Dann sagt der Polizist, uns ist mitgeteilt worden, dass sie im Zug keine Maske anhatten. Dann sagt Mario Barth, ja, die ganze Zeit hatte ich eine an, aber wenn ich trinke. Ja, und dann hat Mario Barth sich offensichtlich mit dem Schaffner angelegt, weil er die Maske in diesem Facebook-Video dann nicht die ganze Zeit getragen hat. Und dann musste er diesen Zug verlassen. Da wurde die Polizei gerufen, weil der Schaffner wohl dieses Facebook-Video, den Livestream gesehen hat, in dem Mario Barth einfach die ganze Zeit ohne Maske geredet hat. Dann hat er die Bullen gerufen. Ja. Und Zitat Mario Barth, weil ich das Video gemacht habe ohne Maske, das hat er dann gesehen, sonst wüsste er ja nicht, dass ich ein Live-Video gemacht habe. Ne? Der wird das dann gesehen haben. Ich meine, der findet mich scheiße. Der findet, vielleicht findet seine Freundin mich lustiger als ihn. Ja, da war er sauer. So, also Männer sind Schweine, Schaffner aber auch.
Neues Programm, ja. Also ich glaube auch, dass die nächsten Programm, 10 Jahre werden wir von Mario Barth noch viel über die Bahn hören.
Ja,
also
Wahnsinn.
Das ist sicher. Ja. Das ist der Kollateralschaden dieser Aktion. Also ich bin großer Beobachter von Mario Barths Instagram-Videos in den letzten Wochen.
Ja.
Und also muss wirklich sagen, das wird natürlich keine Sau mehr jetzt glauben, aber das Gefühl, da braut sich was zusammen. Mhm. Weil Mario im Grunde kein freundliches, lebensbejahendes, optimistisches Wort mehr hat seit Wochen, sondern es ist ein einziges Genörgel und Gewutbürger. Ja. Er ist irgendwie so der Deutschlands erster Wutbürger und gefällt sich auch zunehmend in dieser
Wutmilliardär.
Rolle.
Deutschlands erster Wutmilliardär.
Und du siehst ihn immer in irgendwelchen Porsches oder Ferraris sitzen, weil da spielen meistens diese Videos.
Ach so,
und
okay.
Wie er dann also wirklich leidenschaftlich über irgendeine Scheiße herzieht und nörgelt und meckert.
Ja.
Und das habe ich mit großer Faszination also die letzten Wochen verfolgt.
Okay.
Und jetzt eben also der Peak, diese Nummer im ICE. Ich glaube, dass es praktisch, ja, wie soll man sagen, symbolisch den richtigen getroffen hat.
Ja.
Also, weil Mario Barth, glaube ich, keine Gelegenheit ausgelassen hat, nochmal zu sagen, dass dieses ganze Maskending also eine einzige Schikane ist und dass das alles dumm ist.
Ja.
Deswegen insofern, ja, ich glaube so, wenn man jetzt auf den Einzelsachverhalt guckt, dann hat es jetzt nicht unbedingt mit ihm den richtigen getroffen, weil da gab es wirklich schon Menschen, die ich auf Zugfahrten beobachtet habe, die dann so, weißt du, über 3 Stunden eine Tüte Nüsse gefressen haben und dann grundsätzlich
Stefan
die Maske.
Stefan Brandner von der AfD mit seiner Nussecke. Ne?
Ja, also, diese Scheiße. Also
der Reihe steht da jetzt.
Sowas regt mich auf und da hätte ich mir also wirklich ganz, ganz oft gewünscht, dass die Bahn da mal durchgreift. Mhm. Und ich glaube, es hat tatsächlich etwas mit Marios Prominenz zu tun, dass es ihn nun jetzt erwischt hat. Ne?
Das glaube ich auch. Ich meine, wir haben schon ganz andere Fälle gehabt, wo die Staatsanwaltschaft froh war, Kachelmann abführen zu können, medienwirksam.
Ja, ja.
Also, dass so ein Prominenter da dann mal in den Fokus gerät, weil man sich da relativ einfach mal eine Positivschlagzeile abholen kann. Ich meine, auch die Polizei in Hartenholm, die Pocher abgeführt hat, hat auch ein bisschen überreagiert, medienwirksam. Ist natürlich, also zwei Dinge sind völlig albern. Zum einen Mario Barth abzuführen, weil er in der Bahn ein Video gemacht hat, wo er die Maske nicht aufhatte, ist natürlich meines Erachtens auch reichlich unverhältnismäßig.
Ist beknackt.
Auf der anderen Seite, so ein völlig bescheuertes Video zu drehen, in dem man sich allen Ernstes die ganze Zeit über die Maskenpflicht im ÖPNV oder der Bahn auslässt, also ist natürlich auch komplett, also ich muss ganz ehrlich sagen, für jemanden, der umgerechnet ungefähr 24 Ferraris hat, ist das nicht auch wahnsinnig peinlich?
nicht, da beim Bahnfahren erwischt zu werden, wie der Plebs? Das ist doch eigentlich bitter. Auch noch im Sechserabteil. Also Leute, was ist denn da los?
Naja, ne? Du hast vorhin in einem anderen Zusammenhang zugegebenermaßen von Demut gesprochen. Wenn man eins merkt in diesem Video, was ja fast 40 Minuten dauert, ist, dass es ihm daran nun wirklich fehlt.
Ja.
Dann hab doch wenigstens den Anteil, dann mach doch nicht so ein scheiß Video, dann wirst du halt rausgeschmissen in der Bahn, weil du eben die Maske eine Minute nicht drauf hattest. Muss man auch sagen, also rein objektiv ist da so ein Grund, dann eben rausgeschmissen zu werden, dann macht man auch da nicht so ein Terz. Es ist doch lächerlich, das hat er doch auch einfach nicht nötig und das ist peinlich und ja, so trifft es dann am Ende dann doch vielleicht den Richtigen.
Die gute Tat des Tages.
Textilfirma Trigema. Der Vaterersatz, ein wunderbarer Text in der Zeit, über Wolfgang Grupp, den Inhaber der Textilfirma Trigema.
Ja.
Der Mann ist ja auch gerade 80 Jahre alt geworden und er hat jetzt ein bisschen das Problem, dass er einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin aufbauen muss. Also ein bisschen quasi Succession aus Burlading, was sich da abspielt ja. In diesem tollen Text.
Ja.
Wird dann auch beschrieben, wie Familie Grupp, also Wolfgang Grupp, Wolfgang Grupp Junior und Bonita Grupp, wie sie dann hinten im Hammer sitzen und durch Süddeutschland fahren auf dem Weg zu einem Unternehmertreffen. Mal stoppt der Fahrer den Wagen vor einer Brücke, in Klammern Bonita, die hält den Hammer nicht aus. Mal wenden sie vor einer Gasse, Wolfgang Junior, da passen wir nie durch. Für Wolfgang Grupp ist das alles kaum zum Aushalten. Unruhig rutscht er auf seinem Sitz hin und her, wirft Vorschläge ein. Da hinten rechts, dort vorne über den Platz. Irgendwann lässt er sogar das Fenster runter und fragt Passanten nach dem Weg. Unterdessen tippt sein Sohn etwas in sein Handy, scrollt hin und her. Ganz tolle Geschichte, super ja. Porträt. Und die Frage, wer bekommt denn jetzt die Firma Trigema? An wen gibt der Alte die Firma ab?
Also ich habe mich erstmal gefreut, diesem wirklich fantastischen Zeitartikel zu entnehmen, dass Wolfgang Grupp nicht vorhat, die Firma an den Affen zu übergeben, der ja wirklich viele Jahrzehnte die Hauptrolle in seinen Werbespots gespielt hat.
Ja.
Also der ist schon mal raus und jetzt geht's also zwischen Wolfgang Grupp Junior, den wir jetzt praktisch hier in diesem Gespräch nicht nur einfach den Junior nennen, sondern er heißt tatsächlich so.
Ja.
Oder eben Bonita. Toll fand ich auch in dem Artikel, also Bonita ist wohl sehr internetaffin, sie kümmert sich um Marketing und will da irgendwie
ja.
einen Internetshop mit aufbauen.
Toll.
Und da heißt es dann in dem Text, dass der Vater, also der Alte, den Computer nur als den Internetkasten bezeichnet. Das hat mich auch sehr, sehr, sehr gefreut, sodass ich doch durchaus
ja
mich bei der Idee oder bei der Erkenntnis ertappt habe, Mensch, vielleicht gar nicht so schlecht, wenn da bei Trigema auch mal der Internetkasten so langsam Einzug hält in Zeiten von eben Online-Shopping.
Ja.
Aber das sind wirklich, also wirklich ein fantastischer Artikel und du hast es richtig zusammengefasst, Succession auf Deutsch und ich wünsche mir tatsächlich, liebe Produzentinnen und Produzenten, bitte rechtzeitig hier dabei sein und das Feld nicht gänzlich der Zeit überlassen,
ja.
sondern wirklich eigentlich direkt Netflix hereinspaziert. Das
denk
will
ich,
sehen. Da muss man jetzt die Filmrechte kaufen und ich wünsche mir eigentlich ein großes Live-Event, moderiert am Ende dann von Daniel Hartwig, wo wirklich noch 72 Werbespots dann irgendwann live verkündet wird, wer den Trigema-Konzern in Zukunft führen darf.
Das ist ja fantastisch.
Und ich muss dir sagen, ich bin großer Bonita-Krupp-Fan.
Ja?
Nach allem, was ich über sie gelesen habe, setze ich meine 5 Pfund auf Bonita.
Ja, also es hängt ja von einigen Faktoren ab. Ne? Wolfgang Grupp sagt ja, wer das Ende, wer am Ende das Rennen mache, hänge von der Partnerwahl ab. So sagt Grupp das oft. Wenn Wolfgang Junior oder Bonita einen besoffenen Partner anschleppen, dann seien sie raus. Oder
Micky,
wenn eines der
raus.
Beiden Kinder ins Ausland heiratet, dann scheidet es natürlich aus. Warte, in diesem tollen Porträt, Sebastian Kempkens hat es geschrieben, Grupp drückt auf einen Knopf, der in die Anrichte neben seinem Sitzplatz eingelassen ist. Kaffee bitte! Dann zündet er sich eine Lord Extra an. Eine Zigarette pro Tag raucht er, immer nach dem Mittagessen. Das ist so unglaublich gut. Übrigens, Wolfgang Junior, das Kind Wolfgang Junior zu nennen, das lässt natürlich auch immer tief blicken in die Persönlichkeitsstruktur.
Echt? Findest
Wusstest du, dass George Foreman 8 Söhne hat, die alle George Foreman heißen? George Foreman der Erste, George Foreman der Zweite. Ja, ist kein Scheiß.
Also
ist kein
wenn
Scheiß.
Der zur Therapie geht, dann wird das nicht so eine teure Nummer. Also da kann man sich, glaube ich, recht schnell auf ein Fazit einlassen. Also wirklich toller Artikel. Man ist wahnsinnig amüsiert. Auch allein die tolle Info, dass Wolfgang Grupp morgens und mittags Müsli isst, damit das nicht zu schwer ist, die Speise, um danach noch zu arbeiten. Denn darauf ist sein ganzes Leben ausgerichtet. Auch gut eben, wie du sagst, also der Partner sollte nicht im Ausland sein. Ich habe dann sehr gehofft, dass es dann praktisch der Grund dafür ist, dass praktisch nicht die Gefahr droht, dass der Sohn oder die Tochter dann auch mit ins Ausland geht. Also ich hoffe, es verbirgt sich nicht einfach nur ein Ausländerhass. Das wäre jetzt irgendwie traurig.
Ganz weit vorne.
Du hast es gerade schon angerissen, RTL, großer Event. Also müssen wir noch ganz kurz über die RTL-Passion reden. Ja. Am 13. April, also an diesem Mittwoch, steigt in Essen das große Event, die RTL-Passion mit Alexander Klavs als Jesus, Martin Semmelrogge als Pfarrer, was? Henning Baum als Pontius Pilawa und vielen weiteren. Thomas Gottschalk, mein Lieber, als Erzähler. Ja. Und ihr habt ja das sogenannte Judas-Projekt. Also das heißt, ihr wollt, dass Menschen aus Essen, im besten Falle, die jetzt schon sehen, wie da aufgebaut wird, wie geprobt wird, die euch stecken, was da los ist. Hast du Informationen für mich?
Also Micky, ich muss das vervollständigen. Baywatch Berlin ist ja der einzige offizielle Partner-Podcast zum TV-Ereignis des Jahres, der Passion Christi auf RTL.
Ja.
Und als dieser Partner-Podcast sind wir im Grunde der Countdown und das Beiwerk zur TV-Show. Und wir haben eben aufgerufen, sei unser Judas und versorge uns mit Informationen, denn das Ganze findet ja unter freiem Himmel im Zentrum Essens statt.
Eben.
Und da habe ich ganz viele verschiedene fantastische Meldungen bekommen, angefangen von einer jungen Frau, die Thomas Gottschalk in einem Essener Hotel an der Bar gesichtet hat. Oh. Also Gottschalk ist da. Heute am Tage findet wohl die Generalprobe statt und ich freue mich da.
Aber Gottschalk
auch
hat in der Hotelbar gesagt, hey Sie, junge Frau, Sie sind versehentlich an mir vorbeigelaufen. Ja, ich bin's hier.
Also heute findet die Generalprobe statt, da erwarte ich dann auch wieder gutes Material.
Probenageln? Probenageln mit Jesus?
Genau, sowas wird es sein. Und wir haben ja gemutmaßt in der letzten Baywatch-Folge, dass die Bauarbeiter, die die Bühne bauen, das müssen Heiden sein. Und genauso hat es sich auch herausgestellt, denn sie haben sogar am Tag des Herrn, am Heiligen Sonntag an der Bühne gebastelt und gefriemelt. Also RTL ist da wirklich streng nach den Worten Jesus unterwegs.
Wurden Scientologen gecastet für die Bauarbeiten?
Genau, so ungefähr. Feinste Heiden haben die Bühne gebaut. Also es läuft alles nach Plan.
Wir freuen uns wie verrückt, oder? Es kann doch nur gut werden.
Ah, das wird großartig. Also ja, also ich kann meine Freude kaum in Worte fassen, so aufgeregt bin ich.
Und was schreibt eigentlich die Bild?
Post von Wagner. Lieber Boris Becker, es hat mir das Herz gebrochen, dich so zu sehen. Vor Gericht, in einem Glaskasten, wie in einem Museum. Da der Neandertaler mit der Keule, hier das Urvieh mit dem Tennisschläger, Homo erectus, Homo sapiens, Homo victus, der siegende Mensch. Wie der Urmensch das Mammut erlegt hat, bist du für uns daraus gegangen, die Siege zu holen. Deine Triumphe waren unser aufrechter Gang. Du brachtest uns in unserer dunklen Fernsehhöhle das Feuer. Doch die Flammen, die uns brachtest, versenkten dir das rotblonde Fell. Die Bäckerfaust wurde zur aufgehaltenen Hand. Du hast gelogen, betrogen, Menschen um Millionen geprellt. Wem du die Hände geschüttelt hattest, musste danach überprüfen, ob die Uhr noch am Handgelenk ist.
Oh, meine Güte.
Ein Betrüger, der König der Halbseide, das greise Mütterlein vor Kram gebeugt in der verpfändeten Hütte. Ich mag dich. Für einen, der seit fast 4 Jahrzehnten der 17-jährige Leibener ist, sollte ewiges Jugendstrafrecht gelten. Du gehörst nicht hinter Glas. Du gehörst nicht hinter Gitter. In meinem Herzen liegt ein englischer Rasen, über den du auf ewig hechten wirst. Hechte, Bobbele, hechte, dein Franz Josef Wagner.
Ich habe mir gerade vorgestellt, das wäre der Richterspruch gewesen.
Ich hatte am Freitag 1.000 Euro gewettet, dass Wagner heute am Montag lieber Boris Becker schreibt. Und ich habe leider verloren. Ich muss das selber schreiben.
Ach nein, ist echt. Nichts. Ach, das ist kein echter Wagner. Und da wäre ich dir aber auf den sogenannten Leimen gegangen. Also das ist kein echter Wagner.
Nein, ich muss das selber machen, leider. Ich hätte es schwören können.
Oh Mensch, ich bin fasziniert, begeistert. Sehr gut.
Aber so haben wir uns wenigstens noch ein bisschen amüsiert. Mein lieber Jakob, ich danke dir ganz herzlich. Wir sind geistig verbunden am Mittwoch, wenn irgendwo auf der Rüttenscheider Straße die RTL-Passion mit Alexander Klavs ans Kreuz genagelt wird und man plötzlich feststellt, hoppala, die Sicherheitsleute sind dieselben, die damals bei Alec Baldwin. Naja, auf jeden Fall ist es das für heute gewesen. Ich grüße dich von Herzen. Ich freue mich, wenn du demnächst wieder bei uns zu Gast bist. Meiner Lieblingsschwägerin Tanja möchte ich noch ganz herzlich zum Geburtstag gratulieren. Dickes Küsschen.
Ach, da schließe ich
alles
an.
Gute zum Geburtstag.
Alles Liebe, alles Gute, Tanja.
Von Jakob auch. Und Jakob, mach's gut. Ich hab dich lieb. bis zum nächsten Mal.
Mach's gut, ciao. Miki. Ich empfinde es als Affront, dass ich nicht mehr erzählen darf, was Walpimmel mit Loch Ness zu tun hat, aber das mache ich dann einfach in meinem eigenen Podcast.
Ja, doch, das nix, musst du noch,
nein,
kommen. Schick's noch
hinterher. Nein,
bin komm, zu sag's noch, beleidigt. Komm, sag's noch.
Nein, eben. Das mache ich nicht, möchte ich nicht. Das mache ich bei Baywatch Berlin, da werde ich mir richtig eine halbe Stunde Zeit nehmen und das ausführlich darlegen.
Mist. Okay, also wenn Sie wissen wollen, was Walpimmel mit was womit zu tun haben?
Loch Ness.
Mit Loch Ness? Deshalb und aus vielen weiteren Gründen. Baywatch Berlin. Bis denn, ciao.
Danke, Ende.
Apokalypse und Filtercafé ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassan-Nia. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahiel. Ton und Schnitt Niki Fränking. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.
Buh, Stefanie Giesinger hier. Mit mir habt ihr nicht gerechnet, oder? Ich bin nur kurz hier, um euch über meinen Podcast zu erzählen, G-Spot. Bei dem spreche ich über alle möglichen Themen, wie zum Beispiel Sex, Feminismus, Beziehungen und auch vergangene Beziehungen. In der aktuellen Folge spreche ich mit meinem Ex-Partner Markus Butler über alles, was wir so erlebt haben, was wir vielleicht sogar bereuen, wie wir uns jetzt fühlen, wie wir Liebe sehen und was wir uns für die Zukunft wünschen. Also, falls ihr Lust habt, reinzuhören, würde ich mich sehr freuen. Bis dann!